Genau, dann begrüße ich euch auch ganz herzlich zu unserer Tagung Radioactivists offen, unabhängig und kritisch. Begrüße alle, die wiedergekommen sind, die bei den letzten Tagen schon dabei waren und begrüße alle, die jetzt neu dazugekommen sind und will, bevor ich das Podium vorstelle, so ein paar Worte vielleicht auch noch zur Tagung sagen. In den letzten Tagen sind wir auch immer wieder interviewt worden von verschiedenen anderen freien Radios, wo natürlich eine ganz grundlegende Frage ist, was ist die Motivation, was ist die Intention, die hinter so einer Tagung steckt? Und es gibt einige Gründe, die vielleicht auch so ein bisschen auf der Hand liegen. Ein Grund ist, dass Korax 19 Jahre Geburtstag feiert, 19-jähriges Bestehen feiert und das natürlich nicht nur ein Anlass zum Feiern ist, sondern auch ein Anlass eben zu fragen, wo stehen wir heute? Wo stehen wir nach 19 Jahren? Und wo steht Radio Korax auch in einem weiteren Zusammenhang, der eben Bundesverband der Freien Radios heißt, sozusagen bundesweite Vernetzung und auch internationale Vernetzung. Einen Anlass, über die Praxis freie Radios zu sprechen, den haben wir gestern schon bei unserem Redaktionsfrühstück besprochen, wo wir insbesondere sächsische freie Radios eingeladen haben, die Landtagswahlen in Sachsen, aber auch in Brandenburg, die halt einmal mehr zeigen, dass die AfD am Aufsteigen ist. Und das natürlich heißt, früher oder später wird die AfD auch in Gremien sitzen, wo es darum geht zu entscheiden, wie stehen eigentlich freie Radios da, wie werden sie vernetzt, wie werden sie gefördert und ja, wie werden sie vielleicht auch unterdrückt oder beschnitten. Also das ist auch ein Grund, sich zusammenzutun und zusammen drüber nachzudenken, was kann man tun, wie kann man sich auf so eine Situation vielleicht vorbereiten. Beim Nachdenken über die Frage, warum wir so eine Tagung organisieren, bin ich auch noch mal so ein bisschen zurückgegangen in die Geschichte und habe festgestellt, dass es vor etwa 15 Jahren in Halle schon mal eine ganz ähnliche Konferenz gegeben hat. Das war im Jahr 2004, als Korax eine Tagung ausgerichtet hat, die den Titel trug Von der Kür zur Pflicht. Damals gab es, auch mit Fragezeichen versehen, damals gab es mehrere Gründe, auch zu so einer Tagung einzuladen. Damals lag der Sendestart von Radio Korax 4 Jahre zurück, also seit 2000 ist Korax on Air. 2004 hat diese Tagung stattgefunden und es war gleichzeitig ein Jahr vor der anstehenden Neulizenzierung, also wo es auch eben darum ging, den bisherigen Weg zu reflektieren und andererseits zu schauen, wo stehen wir heute mit dem freien Radio und das eben auch verbunden mit einer überregionalen, internationalen Diskussion, also Situation in Lateinamerika war da auch insbesondere ein Thema. Von der Kür zur Pflicht ist vielleicht so ein bisschen ein seltsamer Titel, weil dieser Begriff der Kür so ein bisschen altertümlich ist. Kür, ich habe nochmal nachgeschaut, was das heißt. Es ist eine Übung, deren einzelne Teile der Sportler, die Sportlerin nach freier Wahl zusammenstellen kann. Ich denke, dass da der Schwerpunkt eben auf der freien Wahl liegt. Das freie Radio entscheidet sich selbst, welche Inhalte es setzt und wie es sich aufstellt. Die freien Stücke sind da eben entscheidend. Und hier war vielleicht so ein bisschen die These, erst kommt eben die Kür, also das Freie, die Lust und die Laune am Radio machen. Und dann wird das Ganze zur Pflicht, nämlich wenn man halt so ein Radio auf Dauer stellen muss, was mit ganz viel Organisation zu tun hat, was damit zusammenhängt, eine Struktur aufrechterhalten zu müssen, die vielleicht auch so ein bisschen eine Trägheit entwickelt, eigene Gesetzlichkeiten mit sich bringt und die eben zum Beispiel auch heißt, dass man Medienpolitik machen muss, dass man sozusagen sich mit landespolitischen Fragen auseinandersetzen muss, um eben zum Beispiel so eine Förderung so eines Radios sicherzustellen. Thomas Kupfer, der früher bei Radio Korax ganz aktiv gewesen ist, das Radio sehr mitgeprägt hat und leider verstorben ist, der hat in der Einleitung des Sammelbandes, der daraufhin dann erschienen ist und diese Tagung dokumentiert hat, er hat damals gleich klar gemacht, dass man diese Anordnung von der Kür zur Pflicht auch umdrehen kann, weil nämlich die Erfahrung von Radio Korax schon zu diesem Zeitpunkt gewesen ist, bevor wir überhaupt on air gehen konnten, mussten wir ganz viele Sachen machen, die wir nicht unbedingt als erstes machen wollten, nämlich eben sich mit Landespolitik auseinandersetzen und eben dafür kämpfen, dass man überhaupt eine UKW-Frequenz bekommt, was gar nicht so einfach ist und eben im Falle von Korax von 1993 bis 2000 gedauert hat, bis es dann eben soweit war, dass Korax on air gehen konnte. Ein Teil der Reflexion, die Thomas Kupfer in seiner Einleitung damals angestellt hat, da hat er so ein bisschen auch Widerstände und Vorbehalte beschrieben, die es von politischer Seite gab und die der Lizenzierung von Korax auch so ein bisschen entgegenstanden. Und ich möchte Thomas Kupfer da kurz zitieren. Groß waren die Befürchtungen, sich mit Radio Korax ein politisch strukturiertes Radio in den Äther zu holen, dessen Akteurinnen und Akteure auf gesellschaftliche Kommunikation weniger Wert legen als auf politische Indoktrination. Nach dem Sendestart im Jahr 2000 war recht schnell klar, dass Radiomachen in der Struktur NKL nicht per se gesellschaftliche Kommunikation und auch Offenheit bedeutet, sondern auch Energien bindet. So kam es, dass die einen ihre Befürchtungen ablegten und sich die anderen Themen zuwandten, während die anderen nur mehr sporadisch den Kopf über den Tellerrand ihres selbstgewählten Fulltime-Ehrenamtes hinausschieben konnten. Und ich denke, dass da gut Widersprüche beschrieben sind, die mit der Praxis freier Radios zu tun haben. Es geht auf der einen Seite um Inhalte, die man gerne machen möchte. Es geht auch um Artikulation gesellschaftlicher Konflikte. Auf der anderen Seite ist so ein Radio vielleicht auch Teil der Befriedung solcher Konflikte. Und der Widerspruch kann vielleicht auch so zusammengefasst werden: Man spricht on air über Selbstausbeutung und Überausbeutung im Billiglohnsektor und will eine Stimme für die Leute sein, die halt sich dagegen wehren. Auf der anderen Seite, um das zu tun, betreibt man Selbstausbeutung und wird dabei schlecht bezahlt. Der Anspruch dieser Tagung, die wir hier organisieren, ist tatsächlich so ähnlich wie 2004. Also es geht darum, sich zu vergegenwärtigen, wo man gerade versteht. Das verbunden mit einem Rückblick und mit einer überregionalen und internationalen Diskussion. Auch eine begriffliche Reflexion dessen, was man eigentlich macht. Und ganz praktisch natürlich, es geht um Vernetzung. Die historische Auseinandersetzung haben wir am Donnerstag im Kino Sasi geführt, wo wir einen Film gezeigt haben von den Ursprüngen von Radio Dreieckland und das verbunden haben mit einem Filmgespräch über ja vor allen Dingen Piratenradios und die illegale Praxis, die eben am Anfang der freien Radiobewegung stand. Die internationale Diskussion haben wir gestern geführt, wo wir eben Vertreter hatten aus Österreich und Ungarn und uns mit deren Situation auseinandergesetzt hat und uns gefragt haben, was heißt das für freie Radios, wenn sie eben unter rechten Regierungen arbeiten müssen. Genau. Und heute ist quasi sozusagen, steht es so ein bisschen an, einen Begriff davon zu bekommen, wo stehen wir eigentlich. Die Vernetzung steht im Vordergrund. Wir wollen jetzt so ein bisschen darüber reden, über das Anfangen und über das Weitermachen. Also wollen über die Neugründung von Radioinitiativen sprechen und über Radioinitiativen, die schon länger mit dabei sind. Das zweite Podium, da soll es dann eben tatsächlich um so eine Art Begriffsarbeit gehen, wo wir uns mit den Begriffen Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit beschäftigen wollen. Und zuletzt wollen wir die Vernetzungsperspektive aufmachen, sowohl was Leute betrifft, die in den Radios sind, die sich vernetzen wollen mit den Leuten, die aktiv außerhalb des Radios sind, als auch zwischen den freien Radios und genau, was da möglich ist und was es für Erfahrungen gibt. Ich will jetzt die Leute vorstellen, die hier auf dem Podium sitzen. Neben mir sitzt Stefan Tenner, früher Aktivist auch bei Radio Korax gewesen. Damals hat er schon einen Schwerpunkt oft gehabt in den Sendungen, die er gemacht hat, auf Medienpolitik. Ich bin neulich erst auf das Magazin Recherche Medienmagazin gestoßen, was es inzwischen nicht mehr gibt. Er ist irgendwann in Neumünster gelandet und gehört dort zu den Mitbegründern der Freien Radioinitiative Freies Radio Neumünster. Es ist ein Radio, das bisher noch ein Programm macht per Internet und eben kurz davor steht, auch per UKW on air zu gehen. Und das ist eben das, was uns interessiert. Was heißt es eigentlich für ein freies Radio neu anzufangen? Was sind überhaupt die Bedingungen dafür? Was für Schwierigkeiten stellen sich da einen im Weg? Außerdem sitzt Katja Röckel auf dem Podium, ganz links von mir. Sie gehört zu Radio Blau in Leipzig, ist dort seit vielen Jahren aktiv, macht ebenso lange die Sendung Mrs. Pepstein, wo sie sich auseinandersetzt mit Popkultur, immer wieder einen feministischen Fokus hat, darüber hinaus aktiv ist in der Vereinsarbeit und arbeitet für die HUB, also die Hörfunk- und Projektwerkstatt Leipzig, die im Gebäude von Radio Blau eine Etage weiter unten sitzt und quasi der medienpädagogische Partner von Radio Blau ist. Und in der Mitte sitzt Susan Goldammer. Sie ist seit 2010 ehrenamtliche Aktivistin bei Radio Frei in Erfurt, macht dort Beiträge im Bereich Musik, Film, Kultur, arbeitet mit an Redaktionsvernetzung und Strukturplanung bei Radio Frei und sie ist seit letztem Jahr Mitglied im Vorstand des Bundesverbands der Freien Radios. Genau, also da ist tatsächlich für uns der Blick interessant. Die Metaperspektive oder wie kann der Bundesverband halt irgendwie die Radios im Anfang und Weitermachen unterstützen. Ich würde das Podium gern mit Stefan beginnen, weil es ja tatsächlich das Radio ist, das neu beginnt. Und ich würde in so einer Einstiegsrunde, würde es mir vielleicht so ein bisschen darum gehen, erstmal, dass ihr so einen Eindruck davon bekommt, wer sitzt hier eigentlich vorne und in was für Bereichen sind diese Leute aktiv. Und deswegen würde ich Stefan erstmal fragen, Neumünster, wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für ein Radio, das da entstanden ist? Wie kam es überhaupt dazu, dass so ein Radio sich da gründet?
Genau, Neumünster, nochmal vielleicht ein paar Zahlen. Neumünster liegt zwischen Hamburg und Kiel, näher an Kiel als in Hamburg. Viertgrößte Stadt in Schleswig-Holstein, hat 80.000 Einwohner, keine Universität, keine Fachhochschule, ist eine alte Arbeiterstadt und liegt so quasi mitten in Schleswig-Holstein. Und wir sind nicht allein. Eigentlich sollte hier auch noch jemand von Radio Freiz in Flensburg sein. Es gibt im Moment zwei Initiativen, die kurz davor sind, auf UKW zu gehen, und Neumünster ist, hat keine Vorgeschichte eines Radios. Es gab mal eine Stadtteilzeitung oder eine Stadtzeitung. Die Stadtteil- oder Stadtzeitungbewegung war auch in Schleswig-Holstein sehr stark. Also aus diesen Kreisen teilweise gibt es auch Mitmachende bei uns, die damals die Stadtzeitung mitbegründet haben. Fleckenkicker hieß die, unser Hauptort, Hauptplatz in Neumünster ist der Großflecken. Und dort sitzen wir auch relativ zentral und haben es jetzt in den letzten, ähnlich wie bei Korax, vor sieben Jahren haben wir angefangen, die ersten Veranstaltungen zu dem Thema zu machen und haben dann einen Verein gegründet 2013 und sind jetzt eingerichtet und senden seit anderthalb Jahren im Internet. Und wir haben wirklich bei Null angefangen dort. Bei Null nicht ganz, weil es gab natürlich auch schon andere Freie Radioinitiativen in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Und deswegen sind wir nicht ganz bei Null gestartet, denn es gibt in den 80er Jahren gab es schon mal ein freies Radio in Kiel, was aber nicht sehr lange als Pirat unterwegs war. Es gibt die Freie Radiokooperative, die schon, ich glaube, seit der Mitte der 90er Jahre Mitglied im Bundesverband Freier Radios ist. Was man dazu sagen muss, ist, dass in Schleswig-Holstein offene Kanäle existieren. Und die Politik gesagt hat, der offene Kanal soll sich nicht vergrößern, der sendet auf UKW als Radio in Kiel und in Lübeck, den beiden größten Städten und an der Westküste. Und wir als dritt- und viertgrößte Städte haben jetzt die Chance, ein anderes Modell zu präsentieren. Und das war vor 5 Jahren dann auch der politische Wille der sogenannten Küstenkoalition zu sagen, wir ermöglichen nicht kommerzielles Lokalradio. Und in der Zeit oder in der Vorbereitungszeit haben wir ganz stark auch Unterstützung bekommen vom Freien Senderkombinat in Hamburg. Da ist die Situation so, dass viele in Schleswig-Holstein, die freies Radio machen wollten, nicht zufrieden waren mit dem, was sie im offenen Kanal machen können. Also sie wollten freies Radio haben. Das war die Entscheidung in Husum zu sagen, wir senden zwar beim offenen Kanal mit, aber wollen uns als freies Radio begreifen, sind quasi offiziell eine Redaktionsgruppe, oder ein Nutzer des offenen Kanals an der Westküste in Husum, aber haben keine eigene Frequenz. Und die konnte man erst mit einem Mediengesetz erlangen. Bis vor kurzem gab es keine kommerziellen oder auch nicht kommerziellen Lokalradios in Schleswig-Holstein. Und wir sind quasi jetzt die Ersten, die diese Chance bekommen, nicht kommerzielles Lokalradio, also auch als freies Radio, machen zu können. Und um das nochmal auf bundesweite Ebene so ein bisschen auch zu stellen, dass das was Besonderes ist. Die letzte Lizenzierung eines freien Radios in einem Bundesland, wo es noch kein freies Radio gab, das war 2005 in Mecklenburg-Vorpommern. Seitdem gab es quasi keine Neulizenzierung. In Baden-Württemberg wurde noch ein freies Radio 2014 zugelassen, aber letztendlich gibt es seit 14 Jahren Stillstand bundesweit in der Lizenzierung, und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt diese Chance genutzt haben, auch unter teilweise prekären Bedingungen, das komplett ehrenamtliches Radio, was wir im Moment machen, und die Rahmenbedingungen ermöglichen zumindest aber, dass die Medienanstalt die Sende- und Leitungskosten übernimmt und die Stadt mittlerweile die Raumkosten übernimmt, und den Rest müssen wir im Moment selber stemmen. So ist vielleicht die Ausgangslage. Wir haben Radioverein gegründet, sind dort 41 Mitglieder mittlerweile, also auch interessant, obwohl wir komplett im Internet angefangen haben, also anders als viele andere freie Radios, nicht als Pirat und nicht sofort auf UKW, sondern erstmal im Internet, haben wir auch ganz vielen Fokus auf das Internet letztendlich gelegt, aber aktiv sind bei uns im Moment ungefähr 20 Radiomachende, die bis zu 4 Stunden Programm von Montag bis Freitag täglich neu produzieren oder auch in Übernahmen machen und wieder wiederholen das Ganze und haben sonst auch ja, Playlisten laufen. So ist das Programm im Moment. Und zusätzlich haben wir noch einen Förderverein gegründet, um die Finanzierung hinzubekommen. Das ist so die Struktur, die wir gerade haben.
Ich würde gerne auch noch mal nach der Initialzündung tatsächlich fragen. Du hast gesagt, es gibt euch als Radioinitiative seit 7 Jahren. Seitdem kämpft ihr quasi für eine Frequenz. Was stand denn am Anfang? Also ich bin jemand, der zum freien Radio dazugekommen ist. Als ich zu Radio Korax gekommen bin, gab es diese Struktur schon. Und ich finde das interessant, eben zu fragen, was steht denn am Anfang? Wie findet man sich überhaupt eigentlich und wie kommt es dann zur Entscheidung, ja, wir stecken jetzt tatsächlich Kraft und Arbeit da rein, um so ein freies Radio aufzubauen?
Also die Initialzündung war sicher auch, dass viele eben unzufrieden waren mit den offenen Kanälen in Schleswig-Holstein, die freies Radio machen wollten. Und wie das immer so ist, in so ländlichen Gebieten eher, also wir haben 2,6 Millionen Einwohner in Schleswig-Holstein, viele sind dann eben in die Großstädte gegangen. In Kiel gab es eine Initiative, in Lübeck gibt es auch Leute, die freies Radio machen wollen, sind auch beim offenen Kanal, aber die meisten sind doch irgendwann in Hamburg gelandet, beim freien Senderkombinat. Dort gab es auch eine Schleswig-Holstein-Redaktion von Leuten, die eben vorher freies Radio machen wollten, aber eben keine Frequenz hatten. Und das war so auch der Hauptgrund zu sagen, beim FSK kann man das machen und dass viele dann gesagt haben, gut, dann werden wir eben aus Schleswig-Holstein berichten, aber können dann eben nicht in den Orten ausstrahlen und bekommen einen Sendeplatz beim FSK. Und durch das FSK, was ja gute Anbindungen hatte, auch an die Politik und die Medienregulierung, war das sozusagen der wichtigste Motor für uns. Also das FSK möchte gerne natürlich nicht nur in Hamburg senden, sondern auch ins Land sozusagen hineinstrahlen und hat Kooperationspartner gesucht, hatte selbst Leute vor Ort bei sich, die gesendet haben und Themen aus Schleswig-Holstein ins FSK gebracht haben. Und als es dann ja irgendwie so absehbar war mit dem Regierungswechsel in Schleswig-Holstein, dass sich eine Liberalisierung da ergeben könnte, gab es ganz viel Support vom FSK, die Politik einzuladen, die Medienregulierung einzuladen, sprich die Medienanstalt. Und mittlerweile hat das FSK geschafft, ich glaube bundesweit auch einmalig, dass es einen Vertreter freier Radios im Medienrat gibt. Also er hat Wohlgemut, war mal in der Geschäftsführungs-AG vom FSK und sitzt mittlerweile im Medienrat. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern aussieht, aber zumindest gibt es dort, kommen andere Stimmen, ihr könnt das gleich hier ergänzen. Aber zumindest ist das wichtig, dass diejenigen, die die Rahmenbedingungen stellen, eben auch von uns wissen. Und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass neben der Einführung der kommerziellen Lokalradios eben auch nicht kommerzielle Lokalradios bedacht wurden. Allerdings nicht in den Städten, wo es Initiativen gab. Ein Grund für uns, das zu machen, war, es gibt kein lokales Medium in dem Sinne, was selbstverwaltet in unserer Stadt war. Das hat jetzt in Neumünster und in Flensburg dazu geführt, dass sich eben Leute gefunden haben, mit der Perspektive, dass es irgendwann eine Frequenz geben kann. Leider sind dann Initiativen in Kiel und Lübeck leer ausgegangen, aber wir haben dann jeweils in der dritten und viertgrößten Stadt Neumünster und Flensburg eben die Chance ergriffen und eben auch Leute gefunden, die die Idee erstmal angenommen haben, ausprobiert haben und dadurch, dass wir dann regelmäßigen Sendebetrieb aufgenommen haben, regelmäßig vor allem beim FSK gesendet haben, als freies Radio Neumünster im Exil hieß das, und senden auch immer noch, weil noch sind wir nicht auf UKW. Das war so ein wichtiger Grund. Also wir hatten keine Räumlichkeiten. Wir haben gesagt, wir wollen das aber. Haben dann irgendwie an verschiedenen wechselnden Orten, bei uns im AJZ, bei uns im Alternativen Kulturzentrum oder im Gewerkschaftshaus uns regelmäßig getroffen und dann Stück für Stück die Sache so angegangen. Und dann gab es die Mediengesetzänderung. Und da war immer noch unklar, wer kriegt denn den Zuschlag und wir haben uns dann beworben und interessanterweise stand dann im Mediengesetz auch wirklich die Orte drin, wo es freies Radio geben kann und wo nicht. Also auch eine sehr ungewöhnliche Situation, allerdings im Hintergrund muss man immer bedenken, die offenen Kanäle sind bei uns eine Anstalt öffentlichen Rechts und werden geschützt von der Politik. Also man wollte nicht, dass in denselben Städten auch nochmal ein freies Radio existiert. Allerdings ist es auch gut, dass es dann eben auch andere Städte ermöglicht wird und das war so der Grund anzufangen und ja, wir haben viele Mitstreiter inzwischen gefunden und es gab nie ein Radio in Neumünster und deswegen ist das eben auch sehr auch wohlgesonnen und wir haben Unterstützung von der Ratsversammlung, von der CDU und SPD bis zu den Grünen und Linken werden wir unterstützt, außer natürlich von der NPD, die bei uns auch in der Ratsversammlung sitzt und inzwischen sogar Fraktionsstärke erreicht hat, also Rechtsextremismus gegen rechts sich zu engagieren ist ein Hauptmotor, also viele Freie Radios kommen ja aus sozialen Bewegungen und bei uns war immer wieder in unserer Stadt speziell der Kampf gegen rechts sehr wichtig und das war auch ein wichtiger Grund, da sich zu positionieren und Hintergrundberichterstattung zu bieten. Das ist auch ein wichtiger Anteil immer noch heute in den Berichten, die wir machen.
Auch Radio Blau ist ein Radio, das irgendwann mal angefangen hat und die Schwierigkeiten des Staates kennt. Ich finde den Vergleich auch irgendwie ganz interessant, weil Stefan eben erzählt hat, dass Radio Neumünster halt zuerst als Radio Neumünster im Exil gesendet hat bei anderen freien Radios. So war es auch bei Korax, weil Korax hat, bevor es on air gehen konnte, bei Radio Blau die ersten Sendungen gemacht. Das hieß dann Radio Korax im Exil. Zunächst erstmal auch hier die Struktur vielleicht so ein bisschen kennenzulernen, vielleicht in so einer Art Rückblick. Wie bist du denn zu Radio Blau gestoßen und ja, als was für eine Struktur hast du Radio Blau dann kennengelernt?
Ja, ich bin, glaube ich, 1998 das erste Mal da aufgeschlagen bei Radio Blau. Es war so, dass ich studiert habe in Leipzig und eigentlich auch mit der Maßgabe zum Studium nach Leipzig gekommen bin, dass man da irgendwo Radio machen kann, weil so mein Herz immer schon fürs Radio machen geschlagen hat. Und es gibt ja in Leipzig noch das Universitätsradio Mephisto. Und ein Freund von mir, der aus meiner ehemaligen Heimatecke kommt, der war dort oder kannte das und hat das quasi promotet, ja. Das war mit einer der Gründe, warum ich nach Leipzig gekommen bin. Dann war ich auch bei Mephisto so ein bisschen und fand es nicht gut. Also es war so gar keine Experimentierfläche. Es war so alles total durchstrukturiert und man konnte sich da halt nicht wirklich ausprobieren. Und in einem Seminar habe ich dann jemanden kennengelernt, der bei Radio Blau eben eine Sendung gemacht hat oder mitgemacht hat und gesagt hat, das wäre doch was für dich. So, und dann, wenn ihr jetzt so eure freien Radios heute kennt, 1998 haben die sächsischen Radios 4 Stunden gesendet, nicht am Tag, sondern in der Woche. Also von 17 bis 21 Uhr Sonntag konnte man auf einer UKW-Frequenz, damals war der Mantelsender Radio Europa, später Uldi FM, heute RSA, genau. Und da lief dann wirklich Sonntagnachmittag, also wenn ihr jetzt mal selber euch reflektiert, wie oft hört ihr um diese Uhrzeit Radio, also eher selten, ne? Das kannte wirklich, also man kannte das eigentlich so gut wie nicht. Ich bin da aufgeschlagen, da saßen vielleicht so 15 Leute zu irgendeiner Vollversammlung oder so, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, wenn es 15 Leute waren, waren es viel und die haben gesagt, ah cool, du bist eine Frau und willst Radio machen, es ist gerade eine weggegangen. Und da hatte ich wirklich total Schwein, weil eigentlich waren die Sendeplätze bei Radio Blau halt sehr begehrt damals, weil das waren auch nur 45 Minuten Slots pro Monat. Es gab auch Sendungen, die hatte Sendeplätze, die gingen nur 30 Minuten. Und ja, genau, so bin ich da irgendwie aufgeschlagen und habe dann von jetzt auf gleich einfach irgendwie angefangen. Ich habe noch gelernt, mit Bandmaschine zu schneiden, beziehungsweise mir das selbst beigebracht. Und mein erstes Interview war dann so ein paar Monate später und das habe ich auch noch auf Band. Also das war mit Stereo Total, eine Band, die ich auch heute noch sozusagen immer mal wieder treffe. Genau, und ich habe einfach gemacht so. Zu den Strukturen muss man noch sagen, damals war Radio Blau im Haus Steinstraße verortet, das ist ein soziokulturelles Zentrum in Leipzig. Wenig Platz, also es waren so, sagen wir mal, 1,5 Studios vielleicht und dann gab es noch ein Büro, in dem alle Mitarbeiter drin saßen. Es gab damals, also wir, die wir heute, du hast es ja gesagt, dass ich in der Hörfunk- und Projektwerkstatt arbeite, wir waren früher ein Verein und es gab halt irgendwie eine Geschäftsführung, 2 Medienpädagoginnen, einen Techniker, und noch so wechselnd ABM-Leute. Ne? Das war ja die Zeit, wo noch viel über ABM gefördert wurde. Und genau, und die haben im Prinzip das Radio so mitgemacht und die Förderkohle gab es aber hauptsächlich für die medienpädagogische Arbeit. Da sind wir, glaube ich, auch ein Radio im deutschsprachigen Raum, bei denen das, also ich kenne nicht ein Radio, wo das noch so stark verankert ist. Also könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ist meines Wissens so. Genau, und wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, und ich habe dann parallel angefangen, habe dann diese zwei Frauen kennengelernt, die da die Medienpädagoge gemacht haben, musste im Studium eh irgendwie ein Praktikum machen, dachte, ach cool, dann mache ich doch bei denen Praktikum, da lerne ich gleich noch mehr übers Radio machen, weil ich fand es schon relativ hart, sich da so in alles reinzufuchsen, gerade so schneiden am Band und so ist ja alles noch mal viel aufwendiger, als es so digital ist. Und genau, und dann bin ich da durch Zufall einfach auch hängen geblieben. Also ich habe quasi diese Sendung immer weitergemacht und parallel dazu bin ich dann durch eine Schwangerschaft der einen Kollegin da auch gleich mal als Schwangerschaftsvertretung hängen geblieben und eigentlich seitdem auch nicht mehr weggekommen. Also zwischendurch war ich mal weg und habe natürlich auch mal das Studium noch beendet, aber eigentlich bin ich dem Radio seitdem erhalten geblieben auf diesen beiden Ebenen. Und ich glaube, der größte Einschnitt für die sächsischen Radios, da kann ich ja für uns alle drei sprechen, ist, dass es dann ja eine Sendezeiterweiterung gab, was auch lange erkämpft werden musste. Und genau, mal 51, mal 53 spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle, aber wir haben ja heute noch keine Vollfrequenzen und senden halt unter der Woche ab 18 Uhr und am Wochenende so von 12 bis 0 Uhr. Genau, und das ist vielleicht nochmal wichtig für diejenigen, die die sächsischen Radios jetzt von der Struktur her nicht kennen. Mittlerweile sind wir auch umgezogen, haben quasi jeweils eigene Räumlichkeiten, nutzen die aber auch gegenseitig. Also wir haben zum Beispiel als Kooperationsprojekt mit Radio Blau auch eine inklusive Radioredaktion, die findet bei uns statt, weil die Barrieren nicht ganz so hoch also angesetzt sind und weil wir es auch medienpädagogisch nochmal anders begleiten können. Das denke ich auch schon nochmal ein ganz guter Punkt, dass das Radio da von uns auch profitiert, hoffe ich zumindest. Also denke ich, das kann man so sagen. Genau. Erstmal so vielleicht.
Ja, du hast die Teilfrequenz angesprochen. Also ja. Ihr müsst euch ja quasi die Frequenz teilen mit Apollo Radio. Ja. Ich glaube 2007, wenn ich mich recht erinnere, gab es diese Erweiterung auf Paaren
2004.
Oder 2004 auf Paaren 40 Stunden, Wochenstunden.
Genau. Auf 49 und dann glaube ich nochmal auf 41 dann. Dass ihr das eigentlich noch so wisst, naja, also irgendwas zwischen 40 und 50, es ist keine Vollfrequenz, ja.
Genau, aber das nochmal als Nachfrage, was heißt denn das für die Praxis von so einem freien Radio, wenn man halt nicht 24 Stunden senden kann, sondern halt eben diese Beschränkung hat, was macht das mit der Struktur, mit dem Arbeiten am freien Radio?
Naja, also es sind natürlich erstmal weniger Sendestunden, aber ich muss auch sagen, dass es natürlich, glaube ich, dann für Leute, die so wirklich parallel tagsüber noch was anderes zu tun haben, vielleicht dann auch einfacher zu bewerkstelligen ist. Und ja, also ich bin da immer mit der Vollfrequenz, also ich bin bei uns schon eine Verfechterin von einer Vollfrequenz, aber so wie wir im Moment aufgestellt sind beim Radio, finde ich es fast schwierig, das umzusetzen, weil wir haben ja keine strukturelle Förderung in dem Sinne, dass es da jetzt Projektkoordination oder sowas, also es gibt es, aber wirklich in so Mini-Posten auch hart erkämpft, dass da überhaupt mal Kohle geflossen ist oder fließt jetzt von der Sächsischen Landesmedienanstalt. Genau, und im Sendebetrieb ist es halt so, dass halt dann umgeschaltet wird. Ne? Also die sagen uns, die sagen so, ab jetzt hören sie auf den Frequenzen, es sind ja übrigens drei Frequenzen, auf denen wir in Leipzig senden, was auch halt nochmal richtig dumm ist, kann man glaube ich so sagen, weil sich natürlich dann Leute merken müssen, wo in welchem Stadtteil höre ich denn das jetzt wie. Es gibt zwar eine Frequenz, die stärker ist, die deckt so schon einen Großteil ab, aber früher waren wir auf dieser richtig fetten Frequenz, wo auch Mephisto immer noch drauf ist, 97,6, und da konnte man das auch halt, wenn man an der Autobahn vorbeigefahren ist, an Leipzig hören. Das ist überhaupt nicht mehr möglich. Also ich weiß nicht, wem das gelingt, aber ich höre das da nicht. Da höre ich dann eher mal Korax, ja. Das strahlt dann eher noch mal mehr nach Leipzig ab. Und das ist eher noch ein Problem. Genau, und ansonsten mit Apollo ist halt so eine Umschaltegeschichte. Man drückt dann auf den Knopf und dann sind wir halt on air. Also, genau.
Nun ist der Bundesverband der Freien Radios diejenige Institution, die Freie Radios unterstützt beim Anfang und beim Weitermachen. Susan, wir sind uns da in den letzten Jahren immer wieder begegnet, vor allen Dingen bei den BFR-Kongressen, jedes Jahr einmal im November, Zukunftswerkstatt, Community-Werkstatt. Für mich Ja, war das lange Zeit der Bundesverband tatsächlich diese Treffen im November und ich musste erst Stück für Stück rausfinden, was der BFR eigentlich für Arbeit macht und es ist ja vor allen Dingen die Arbeit des Vorstandes. Du bist letztes Jahr reingewählt worden. Wie hat sich für dich im Vorfeld auch die Arbeit des BFR dargestellt und wie stellt sich's für dich da dann eben als Mitglied im Vorstand?
Ja, also für mich war das lange auch vor allem der BFR-Kongress, dass halt als die ganzen Radios sich treffen und austauschen, aber man ja auch schon mitbekommt, dass das ein Organisationsaufwand ist und man ja auch sieht, wie die Radios untereinander auch unterschiedlich vernetzt sind. Und ich fand das, also für mich war das auch eine Motivation, weil ich diese Vernetzung unglaublich wichtig finde und den Wissensaustausch. Und habe dann halt auch gesehen, bei uns in Erfurt hatten wir ja auch eine Neulizenzierung mit Vollfrequenz und da ist halt auch ganz viel Lobbyarbeit notwendig gewesen und medienpolitische Arbeit, dass halt diese medienpolitische Arbeit halt auch sehr wichtig ist. Und also so den Eindruck habe, dass halt auch für viele Leute, die Radio machen, das nicht unbedingt so präsent ist. Also oft in den Radios, dass es einfach einzelne Leute sind, die sich damit beschäftigen. Und ich das aber so sehe, dass es eigentlich wichtig ist, dass es halt alle Leute auf dem Schirm irgendwie haben oder ein Bewusstsein dafür haben, weil das ja auch oft Gruppenprozesse sein sollten, die sich also auch für eine Eigendefinition des Radios, wie setzt man sich, wie positioniert man sich gegenüber den Landesmedienanstalten und so weiter. Und dann halt nochmal diese Metaebene zu sehen, dass es halt auch so unterschiedlich ist bei den ganzen Radios in den unterschiedlichen Bundesländern, in den unterschiedlichen Städten und dass halt da auch der Austausch sehr wichtig ist. Und das hat mich eigentlich schon interessiert. Und jetzt in der Praxis würde ich sagen, ist es für mich jetzt erstmal so, dadurch, dass ich noch nicht so lange dabei bin, dass ich erstmal ganz das Gefühl habe, ganz viel Wissen nachholen zu müssen und das halt auch sehr komplex eben ist. Und ich auch merke, mir sind ein paar Radios, da habe ich besser einen Einblick, weil die näher sind oder weil ich da schon Leute kenne oder so. Und es gibt einfach Radios, die habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm irgendwie und habe da schon auch den Anspruch irgendwie als BFR halt eine Vertretung zu sein, für also die halt für alle Radios irgendwie da ist. Und genau, also so empfinde ich gerade für mich vor allem die Arbeit auch, dass ich einfach viel mich damit beschäftige, recherchiere, Kontakt zu anderen Radios habe und da einfach auch Durchblick erlange. Vor allem, weil ich halt auch finde, wenn man sich nicht so sehr mit Medienpolitik auseinandergesetzt hat, das halt auch erstmal sehr komplex ist und ja, auch für, also ich empfinde es auch als sehr anspruchsvoll.
Wie würdest du denn die Tätigkeitsfelder des BFR und des Vorstands auch des BFR beschreiben? Also was sind die Sachen, die euch da auf den Tisch flattern und die ihr bearbeiten müsst oder auch bearbeiten wollt und vorantreibt?
Also ich würde das vielleicht teilen in zwei Bereiche. Also es ist einmal eher das, was nach innen geht. Also wie vernetzen sich die Radios untereinander? Was sind gerade Sachen, die die Radios beschäftigen, wo es dann Austauschplattformen gibt? Gerade also der BFR-Kongress ist einmal im Jahr, das Radiocamp ist einmal im Jahr. Also es ist jetzt auch nicht so oft so, dass es diese Gelegenheiten gibt, sich zu treffen. Und es ist einfach ja auch logistisch für viele nicht machbar, ständig andere Radios zu besuchen. Deswegen spielt sich da natürlich viel eher über Mailinglisten und Kontakte ab. Und da ist es so, dass es einfach Austausch gibt, dass Probleme von Radios, also die einzelnen Radios haben oder Fragen, die haben oder Arbeitsbereiche halt selber einbringen und dann halt nach dem Austausch und Wissen von den anderen Radios fragen. Und da ist halt auch sehr, ist man einfach, also geht es halt auch um das Engagement der Radios selber, also auch wie sehr man sich auch über diese Plattform einfach mit einbringt und wie sehr man diese Vernetzung auch nutzt. So. Und der andere Bereich ist dann eher das nach außen, dass der BFR auch eben medienpolitisch wichtig ist, indem er halt, wenn es halt einzelne Radios zum Beispiel Auseinandersetzungen oder mit Landesmedienanstalten haben oder für Lizenzen kämpfen oder so, dass halt der BFR halt auch sich damit einsetzt und es da einfach auch um eine, also vor allem würde ich sagen, auch um die Sichtbarkeit geht, dass es halt dann nicht so der Eindruck ist, es ist jetzt eine Initiative oder ein Radio einfach in einer Stadt, sondern dass der BFR auch dazu da ist, zu sagen, wir sind ganz viele Radios und wir haben, es gibt auch viele Radios, wo sich das schon etabliert hat, wo man einfach auch zeigen kann, in den anderen Bundesländern läuft das so und so und da einfach eine Sichtbarkeit zu schaffen und sich einfach dafür einzusetzen und aber natürlich dann auch den Radios Wissen zu vermitteln, wie das bei, also genau bei anderen Radios läuft.
Ich würde gerne von der bundesweiten Ebene und der Vernetzungsebene nochmal hin zur lokalen Ebene, weil ich glaube, dass es für freie Radios immer entscheidend ist, auch vor Ort sozusagen verankert zu sein und ja sozusagen mit lokalen Strukturen arbeiten zu können. Wir haben das im Film über Radio Dreieckland gesehen, dass es für die halt irgendwie ganz entscheidend war, eben auch von Freiburg aus senden zu können und nicht irgendwo aus einem ja, Grenzgebiet und Gebirge halt irgendwie, sondern tatsächlich in der Stadt, wo das Radio für die Hörerinnen und Hörer sichtbar ist und wo das eben dann für die Hörerinnen und Hörer eben tatsächlich auch die Möglichkeit ist, zu partizipieren. Mich würde interessieren nochmal, Stefan, wie sich das auch am Anfang dann darstellt. Wie könnt ihr sozusagen mit Akteuren vor Ort schon anknüpfen? Also wie konntet ihr vielleicht auch anknüpfen, bevor es hieß, wir können ein Programm hier auf die Beine stellen? Genau, und wie entwickelt sich dann so eine lokale Verankerung?
Also gerade, dass die freien Radios so miteinander vernetzt sind, auch wenn man es als freies Radio manchmal vielleicht gar nicht so empfindet, das ist eine Riesenstärke. Das haben wir ganz viel gemerkt. Natürlich der Programmaustausch spielt eine Rolle, aber auch logistisch und inhaltlich, organisatorisch, haben wir ganz viel davon profitiert, dass uns viele freie Radios unterstützt haben. Als allererstes FSK, aber auch sehr viel Radio Korax mit dem ganzen Know-how, dem Wissen, was in den letzten Jahren in den Radios angesammelt wurde, konnten wir dadurch, dass wir viele Fragen gestellt haben, Sachen übernommen haben, adaptiert haben, optimiert haben, konnten wir ganz viel ja, überhaupt ermöglichen, dass dieses Radio so weit ist, wie es jetzt ist. Also dieses ganze Wissen wird auch geteilt und muss abgerufen werden. Natürlich hat das auch viel mit Einzelgesprächen zu tun. Es ist nicht immer die Institution BFR, aber die Mailinglisten, die es ja gibt, die der BFR betreibt, die Austauschplattform freie-radios.net, all das sind ganz große Hilfen und das haben wir auch gemerkt beim Aufbau, dass viele am Anfang erstmal den Kopf geschüttelt haben, was habt ihr denn da vor, Riesenprojekt, viel Geld, was das auch kostet, überhaupt das Ding aufzubauen. Haben andere nicht gewusst, was sozusagen die freien Radios da eigentlich machen. Die haben uns als Einzelinitiative in einer Stadt gesehen, die wahrscheinlich in 2-3 Jahren wieder die Tür zumacht. Aber dadurch, dass wir halt viel Programm übernehmen, auch überregionale Themen setzen können dadurch oder auch selbst nach außen tragen können und viele Sachen installieren konnten, die in anderen Radios schon erprobt waren, von der Satzung, Redaktionsstatut bis zu den Erfahrungen bestimmte Strukturen zu schaffen, bestimmte Programmpläne mal auszuprobieren, Sendungen der Weiterbildung, viel Weiterbildungsmaterial, was dann auch vielleicht anderswo schon genutzt wurde, technisches Know-how, einfach die Technik zu wissen, die läuft schon woanders stabil, die gut durchdacht ist aufgrund der Basis, die kein Privatradio oder kommerzieller oder öffentlich-rechtlicher Anbieter uns empfehlen würde, weil die haben ganz andere Strukturen, das muss komplett ehrenamtlich in weiten Strecken irgendwie laufen können. Das sind so ganz wichtige Sachen, das Programm zu füllen. Und da haben wir ganz viel Unterstützung schon bekommen, die es nicht ermöglicht hätten, hier als Einzelkämpfer irgendwie zu starten und dieses Radio mit so viel Sendezeit teilweise auch zu füllen und strukturell so hinzubekommen, dass da nicht ständig man ja, kurz vorm Stopp des ganzen Projektes steht. Also das ist halt ziemlich wichtig und auch die große Stärke, glaube ich, und auch teilweise die internationale Vernetzung, dass man auch wirklich, wir sind zwar ein Lokalradio, aber letztendlich sind ganz viele globale Themen, man kann die sehr, sehr einfach runterbrechen auf das Lokale. Und diese Stärken zeigen sich dann in gemeinsamen Aktionstagen, wo man gemeinschaftlich sendet und Sachen übernimmt, Programme, ne, also auch Situationen in anderen Ländern. Diese Inhalte, die solidarisches Miteinander zwischen den Radios, aber auch inhaltlich darstellen, dass man so viele breite Themen findet, die letztendlich auch lokal überall interessant sind. Dadurch ist das überhaupt erst möglich und dadurch ist das halt immer noch wichtig und bis heute, dass diese Vernetzung stattfindet, dass man sich regelmäßig treffen kann. Deswegen ist auch so eine Tagung wie jetzt hier auch total wichtig. Ja, das sind so Sachen, die man nutzen sollte und viele haben sich irgendwie wahrscheinlich in den Jahren irgendwie gefunden und haben ihre Wege gefunden, aber ohne diesen Austausch würde vieles viel komplizierter sein in vielen freien Radios, wenn es nicht ab und zu mal Hilfe von anderen freien Radios geben würde. Ja, das ist, glaube ich, das, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, dass man es nutzt, dass es anderswo Gleichgesinnte gibt, die letztendlich unter gleichen prekären, wie auch immer, Bedingungen dieses Radio zum, ja, zum Leben erwecken und zum Dauerbetrieb auch ja, irgendwie so einstellen müssen, dass es langfristig läuft.
Was würdest du sagen, sind die größten Schwierigkeiten und Widerstände, die euch auf dem bisherigen Weg begegnet sind oder mit denen ihr vielleicht aktuell auch zu tun habt?
Natürlich Leute zu motivieren, das ist kein Selbstgänger. Also einerseits war es sehr schwierig, so lange warten zu müssen. Es zeigt immer noch, dass im Jahr 2019 eine UKW-Frequenz zu bekommen einfach fast unmöglich ist bundesweit. Wenn wir 14 Jahre nichts mehr irgendwie in anderen Bundesländern gesehen haben, obwohl es viele Initiativen gibt, die auch Mitglied beim Bundesverband Freie Radios sind. Es ist einfach erstaunlich, wie immer noch dieser UKW-Zugang hochreglementiert ist, sehr bürokratisch, mit sehr vielen Hindernissen verbunden ist. Na, das ist so die größte Schwierigkeit, diese ganze Ebene der Regulierung. Und das andere ist natürlich, dass auch es nicht ein Selbstläufer ist auf lokaler Ebene, dass nicht Leute auf einmal kommen, weil wir haben eine Situation, dass kaum noch Zeit ist für Engagement. Das ist, was alle freien Radios betrifft. Man muss natürlich immer gucken, damit man Leute, die neu dazukommen, an die Hand nehmen kann, dass man dafür Strukturen schafft, die es ermöglicht, dass man mit seiner Zeit haushalten kann, aber trotzdem auch vermittelt, am Ende müsst ihr ganz viele Sachen doch selbstständig machen, was natürlich viele Freiheiten und Gestaltungsspielraum ermöglicht, aber eben auch sehr viel Zeit bedeutet am Ende. Um das aufzufangen, braucht es erstmal eine Struktur. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung auch für die nächsten Jahre, dass das nicht bei wenigen Leuten bleibt, die dieses Radio machen, als andere, so als, ja, ihr macht das schon, so als Service, sondern dass viele eingebunden werden. Dafür muss man auch rausgehen aus dem Radio und muss zu den einzelnen Initiativen, die man gern dabei hätte, zu Einzelpersonen hingehen. Das sind immer nicht die, die man jetzt vielleicht so gern da als erstes sehen würde, Leute, die sich quasi gesellschaftlich einsetzen, aktiv sind. Gibt es aber manchmal Leute aus der zweiten, dritten Reihe, die für dieses Radio letztendlich genau die richtigen wären, die sich noch nicht zeigen. Also das Radio ist, pickt nicht sich immer die, oder da kommen nicht immer die Leute, die eh schon stark engagiert sind, sondern das sind manchmal Leute, die auch ja, eben nicht so ganz vorn dabei sind, um die dann ansprechen zu können, den Orte zu geben und zu zeigen, wie das letztendlich läuft. Es ist bisher das Schwierigste, glaube ich, wo wir viel Zeit investieren müssen, uns bekannt zu machen und aufzuzeigen, wie so ein Einstieg überhaupt ins Radiomachen möglich ist. Ja.
Stefan hat gesagt, das freie Radio ist kein Selbstläufer und es gehört immer wieder auch Motivationsarbeit dazu. Und das schon feststellbar bei einem Radio, das halt am Anfang steht. Ich würde das gerne auch auf Radio Blau vielleicht so ein bisschen übertragen als ein Radio, das ja, ja schon länger existiert und wo es ja dann auch schon mehrere Generationswechsel sicher gegeben hat. Was würdest denn du sagen, wie sich diese Struktur damit vielleicht auch verändert hat und wie sich das da darstellt mit Motivation und Frage von Selbstläufer?
Ja, ist eigentlich genau das Gleiche. Also man darf damit gar nie aufhören, sozusagen auf Leute zuzugehen und Leute zu motivieren, selbst Radio zu machen. Mir ist natürlich immer auch ein Anliegen, dass mehr Frauen-Sternchen-Personen auch ins Radio kommen, weil das ist, glaube ich, in allen Radios auch so, dass da echte Mangelware herrscht. Und bei uns ist es eigentlich genauso, also obwohl, ich muss sagen, dass wenn ich jetzt mal so als Hörerin das Programm betrachte, in den letzten 2-3 Jahren viel passiert ist, weil wir da oft rausgegangen sind für so Live-Übertragungsgeschichten. Das macht nochmal eine andere Bekanntheit, als wenn da jetzt nur irgendwie mal ein stadtbekannter DJ auflegt oder so. Also da hat sozusagen an lokaler Wertschätzung oder so hat das Radio da, glaube ich, schon gewonnen, auch an Bekanntheit auf jeden Fall. Generationswechsel, da tue ich mir jetzt so ein bisschen schwer, das so zu, also ich glaube schon, der große Einschnitt war so 2004 Und dann meandert es so ein bisschen. Also dann gibt es immer mal, wenn so ein Wechsel im Vorstand ist, da hatten wir schon auch mal dann einen Einbruch, wenn gerade, also wir hatten einen Vorstandsmitglied, der halt wirklich auch sehr stark landespolitisch sich engagiert hat mit den anderen Radios. Das ist ja jetzt gerade aktuell vielleicht ein bisschen anders. Und das ist natürlich auch was, was jetzt so, sag ich mal, das Gelingen des Radiobetriebs so ein bisschen auch bedingt. Ich fand es noch mal wichtig, auch also so ein bisschen zusammenzuführen, was Susan gesagt hat und das, was Stefan gesagt hat, dieses sich quasi auch für das Drumherum des Radios zu interessieren, dass das so mehr eine Selbstverständlichkeit wird für alle Menschen, die im Radio irgendwie Programm machen. Das finde ich auch ganz wichtig. Aber das ist echt auch so ein Thema, was ich seit den ganzen Jahren so beobachte und denke, das ist halt, wird immer die Person geben, die einfach nur kommen und irgendwie Samstagabend da ihre Platten auflegen und ohne jetzt DJs zu dissen zu wollen. Es gibt ja auch welche, die sich dann auch im Vorstand bei uns engagieren oder so. Aber das ist ja so das Sinnbild, ne? So die Musiksendung, die jetzt vielleicht nicht so die lokale Relevanz hat oder so. Dass das sozusagen, dass man das einfach immer auf dem Schirm haben muss, aber ich glaube, das ist so was, was man auch nicht so wirklich ändern kann. Und die andere Sache, was Stefan gesagt hat, ich habe jetzt gerade den Faden verloren, Mist. diese lokale Anbindung, die ist wichtig und die ist halt auch wichtig, um dann auch Unterstützung zu kriegen und vielleicht auch Fördergeschichten und so weiter, wenn man jetzt als Radio nicht so aufgestellt ist, dass es da schon fertige Stellen gibt. Und das ist ja sicher auch was da bei euch in Neumünster auch eine Rolle spielt. Ja? Und da habe ich aber manchmal das Gefühl, dass das Selbstverständnis nicht so da ist von den einzelnen Leuten, die Radio machen. Also jeder sieht da halt was anderes drin, so, ne? Auch eine Art Plattform in einem Radio und das ist so ein bisschen auch der Vorteil und gleichzeitig auch so ein Stück weit der Nachteil von freien Radios, ja. Und die Vernetzung überregional, jetzt habe ich den Faden wieder, die finde ich auch total wichtig, also ich bin immer selten auf dem BFR-Kongress, weil da irgendwie alle in meiner Familie Geburtstag haben, immer drumherum, inklusive mir selbst, aber auf dem Radiocamp habe ich schon viele, viele Workshops gegeben und fahre da schon sehr lange, sehr gerne hin und die Vernetzung ist echt wichtig, weil man A, dann nochmal Anregungen kriegt für das eigene Radio und auf der anderen Seite halt auch, dann, das ergibt auf jeden Fall Synergieeffekte und so wie du es halt schon sagst, man kann dann halt eben mal in eine Suchmaschine eingeben, wie viele freie Radios gibt es, wo sind die und so, wenn jetzt jemand von außen kommt, das ist schon dann vielleicht doch nicht so was Kleines, wie man so denkt.
Als Ergänzung vielleicht noch, Katja hat uns ja schon mal besucht in Neumünster vor ein paar Wochen. Wir übernehmen das, die Sendung.
So ein toller Ort, ich würde sofort auch also gerne
ist immer ganz wichtig, dass man
in eurer Werkstatt arbeiten. Genau. Schöner Oldschool-Ort, ja.
Das freie Radio ist kein Selbstläufer und es braucht Motivationsarbeit dazu und dafür ist es entscheidend, dass halt eine Struktur da ist, gerade was eben sozusagen die Einbindung von Leuten gibt, die vielleicht gar nicht unbedingt Radioerfahrung haben, die dann halt irgendwie Leute brauchen, die ihnen einfach zeigen, wie das geht und das heißt ja, es braucht eine Struktur, die auch auf Geld angewiesen ist und die Finanzierung steht da immer auch im Mittelpunkt und ist immer der Kampf, den man dann zu kämpfen hat. Und vielleicht der BFR als eine Struktur, die da eben sozusagen freie Radios medienpolitisch tatsächlich als Lobbyarbeit auch unterstützen kann. Nico hat gestern auf dem Podium so ein bisschen eine Ambivalenz aufgemacht, hat was so AMARC Europe, also der Europäische Community Radio Verband, was der überhaupt leisten kann. Auf der einen Seite gibt es auf EU-Leute, Politikerinnen, Politiker, die dann die Expertise von so einem Verband wie AMARC erfragen. Auf der anderen Seite, wenn halt AMARC Empfehlungen schreibt, dann kann man sich sicher gehen, dass vieles davon im Papierkorb einfach landet und sich die Leute nicht mal daran erinnern, dass sie da vielleicht auch was abgefragt haben oder so. Susan, wie würdest du das beim BFR einschätzen, auch von den Einblicken, die du bisher nehmen konntest? Inwiefern ist es tatsächlich möglich, in diesem Bundesverband eine Politik zu machen, die auch ein Gewicht hat?
Puh, also wie gesagt, so lange bin ich jetzt noch nicht dabei, um das vielleicht auch über längere Zeit beurteilen zu können. Aber also ich würde sagen, es ist so ein bisschen beides. Also es gibt natürlich Verhandlungen, wo das also letztendlich nicht das Ergebnis erzielt wird, was sich die Radios oder der BFR wünschen. Da denke ich aber, es ist trotzdem wichtig, einfach diese Sichtbarkeit zu erzeugen und einfach zu zeigen, also auch den in den einzelnen Ländern halt zu zeigen, ihr macht das jetzt vielleicht so von der Landesmedienanstalt aus, aber es gibt halt in anderen Bundesländern einfach auch andere Wege und einfach auch zu zeigen, dass man sich damit nicht abspeisen lässt, auch wenn das vielleicht in dem Moment die Entscheidungen getroffen sind. Aber dass es halt einfach auch ein Signal ist, dass man da dranbleibt und das einfach auf dem Schirm hat. Also und andererseits, denke ich, hat diese Vernetzung oder diese Sichtbarkeit oder sich dafür auch stark zu machen schon auch was gebracht, wenn halt dann eben, wenn sich halt neue Radioinitiativen gründen oder wenn halt sich auch die Lizenzvergaben oder Förderbedingungen in einzelnen Bundesländern einfach ändern, weil natürlich auch die Landesmedienanstalten untereinander schauen, wie läuft das in anderen Bundesländern und das halt auch einfach eine Argumentationslage ist, dass man halt und teilweise halt, also wie man das dann einzeln beurteilt, ist auch wieder eine andere Sache. Aber es teilweise ja auch so sein kann, dass die Landesmedienanstalt auch so ein bisschen dann die freien Radios als Erfolgsmodell vor sich so ein bisschen hertragen. Das kann man auch wieder ambivalent sehen. Aber das kann natürlich auch als Argumentation benutzt werden. Und auch in den Landesmedienanstalten, denke ich, gibt es da teilweise auch einen Austausch darüber, wo halt dann einfach, ich denke, das schon auch was bewirken kann.
Ich hatte ganz am Anfang als eine Motivation auch mitgenannt oder als einen Anlass für so eine Tagung Wahlergebnisse in Sachsen und in Brandenburg, das vielleicht so ein bisschen als letzte thematische Runde hier auf diesem Podium, weil ich glaube, dass das auf allen Ebenen halt irgendwie uns so ein bisschen betrifft. Wir hatten gestern schon zum Redaktionsfrühstück geladen, wo wir die drei sächsischen Radios eingeladen hatten. Da war das auch schon ein großes Thema. Katja, vielleicht auch nochmal aus deiner Perspektive. Ich würde sagen, ja, Sachsen, von einem Rechtsruck kann man da nicht so richtig sprechen. Dass die rechte Hegemonie ist jetzt parlamentarisch ja. Eben auch vertreten. Ja. Aber genau, trotzdem, inwiefern tangiert das die Arbeit im Radio, inwiefern tangiert das die langfristige Perspektive vielleicht auch?
Boah, das vermag ich jetzt momentan echt noch schwer einzuschätzen. Es ist ja sozusagen auf kommunaler Ebene ist es jetzt nicht so ganz so schlimm, ne? Aber klar, wir reden jetzt von den Landtagswahlen. Ich weiß es noch nicht, ne? Also es kommt jetzt natürlich darauf an, ob diese Koalitionsverhandlungen dann auch klappen. Dann könnte sozusagen das für die freien Radios auch gar nicht so schlecht sein, aus meiner Einschätzung, dass da noch eine Partei mit da sitzt, die freien Radios halt eh auch schon länger auf dem Schirm haben, aber halt nichts groß für sie machen konnten, sage ich jetzt mal. Aber den Gegenwind, den werden wir zu spüren bekommen. Also ganz konkret weiß ich gar nicht, ob es bei uns in den Radios, weiß nicht, ob da jemand anders aus den sächsischen Radios was dazu sagen kann, ob ihr da sozusagen auch schon so direkte Konfrontationen erfahren habt. Ich denke, das geht dann eher so an Einzelpersonen. Ich meine, bei uns macht ja Juliane Nagel zum Beispiel auch Radio, ja. Aber ich glaube, die wird halt jetzt am wenigsten mit freiem Radio in Verbindung gebracht als mit allen möglichen anderen. Das ist für uns dann vielleicht noch ein kleines Glück. Aber ja, also natürlich schlägt sich thematisch wieder, klar. Und ich denke schon, dass das auch bei uns im Radio aber schon länger eigentlich, also als seit es mit Pegida losgegangen ist, spätestens da war das Thema mehr da, als es vielleicht vorher da war, auch in Sendungen, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Also es war ja schon immer, in Sachsen ist es ja schon immer ein Thema, also insofern ist es jetzt nicht so mega überraschend und was es jetzt direkt für Auswirkungen hat, ich weiß nicht, ich will nicht schwarz malen und auch nicht träumen. Vielleicht kann da von euch noch jemand was dazu sagen, aus den anderen Radios aus Sachsen.
Vielleicht können wir das dann in der Diskussion auch zusammentragen. Ich würde Stefan auch nochmal fragen, weil du auch gesagt hattest, Neumünster ist antifaschistische Arbeit schon dann auch ein zentrales Thema, auch der Radioinitiative. Mit was müsst ihr euch da auseinandersetzen?
Also ich würde nochmal kurz was zum BFR. Und also wir haben zum Beispiel jetzt auch in dem Prozess, dass wir nicht wussten, wie es mit der Finanzierung weitergeht, auch vom BFR sowohl für Flensburg als auch für Neumünster eine Bürgschaft des Bundesverbands Freie Radios bekommen, die wir abrufen können, im Falle dessen, dass unser Konto leer ist und wir eine Überbrückung hinkriegen müssen. Also so eine ganz praktischen Sachen da ist der BFR eine ganz wichtige Institution, die lokalen Verhältnisse quasi zu überbrücken in Richtung Rechtsentwicklung. Wir haben inzwischen im Medienrat einen AfD-Vertreter in Schleswig-Holstein. Hamburg-Schleswig-Holstein ist ja eine Zwei-Länder-Anstalt sitzen. Aber dennoch sehe ich das jetzt nicht als erste Gefahr, die da auftauchen wird, weil die AfD im Norden nicht so stark ist wie jetzt zum Beispiel in Sachsen oder Sachsen-Anhalt oder in Thüringen oder in Brandenburg. Aber dennoch kann man sich da nicht darauf ausruhen, sondern es ist wichtig, dass bundesweit, das jetzt schon zum Thema gemacht wird, auch überregional, vielleicht zum Blick auf Österreich auch zu gucken, dass man sich darauf vorbereitet, was wäre, wenn, wie können wir ein anderes Bundesland zumindest temporär unterstützen, in Form einer Bürgschaft oder mit anderen Möglichkeiten. Natürlich hat der BFR jetzt nicht riesen viel Geld, aber es geht darum, dass man vielleicht in so einen Lagen vielleicht guckt, ob es auf Bundesebene Mittel gäbe, die man dann dazu nutzen könnte, bestimmte Situationen, die dazu führen, dass Gelder gestrichen werden, dann irgendwie anders gestaltet, dass andere Fördertöpfe dann in Frage kommen. Da ist sozusagen, sind alle mit offenen Augen, müssen gucken, was gibt es dann für Mittel, und dass man dann eben die in dem Fall auch den Bundesländern empfiehlt, sich dort hinzuwenden, um Probleme abzuwenden, ne? Dass dann irgendeine Koordinationsstelle nicht mehr bezahlt werden kann, oder wenn es um ganz konkrete Raumkosten gehen sollte, zum Beispiel zu sagen, gibt es nicht eine Förderung. Das wäre, glaube ich, so eine Maßnahme, die hilfreich wäre, sich schon mal so ein Szenario auszudenken, was wäre, wenn, und dass es eben auch bundesweit ist. Das Problem ist ja, dass BFR letztendlich auch oder aller freien Radios, dass die Situationen in den Bundesländern so unterschiedlich sind, dass man nicht immer so eine Einheitslösung vorschlagen könnte. So ein Fonds, wie es teilweise in Österreich jetzt gehandhabt wurde, könnte sowas sein, dass man eben parallel zu den Förderungen des Landes eben auch über eine Bundesförderung nachdenkt, wo es einen Fonds vielleicht bundesweit geben könnte. Es ist ja Medien trotzdem Ländersache, aber in gewisser Weise, wie auch immer sehr sich speist, könnte es so ein Backup sein, um so eine Situation in bestimmten Bundesländern, die garantiert aufkommen werden, zu überbrücken. Darüber müssten wir uns jetzt mal vielleicht schon mal Gedanken machen und vielleicht noch nicht umsetzen, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann irgendwie auch Gestaltungsspielraum und letztendlich dann auch Geld zu haben, das es ermöglicht, dass nicht ein freies Radio abgeschaltet wird, weil die von rechts Druck bekommen und die Finanzierung nicht mehr ermöglicht wird.
Stefan hat jetzt die Verbandsebene schon mit reingebracht und sozusagen eine Notwendigkeit formuliert, wie man nachdenken müsste, um sozusagen so eine langfristige Perspektive und Absicherung zu haben angesichts der Entwicklung, die wir sehen. Susan, wie ist das bei den Diskussionen im Vorstand oder auf Verbandsebene? Was sind da für Perspektiven oder inwieweit kannst du das ergänzen, was Stefan da auch gesagt hat?
Ja, also ob das jetzt so ein Rechtsruck ist oder die Entwicklungen einfach sind auf jeden Fall Thema, auch vor allem eben, denke ich, als Resultat, was wir sehen, auch als Aufgabe ist einfach noch die Vernetzung noch mehr auszubauen und zu stärken, um gerade in solchen Fällen, wenn es zum Beispiel auch Unterlassungsklagen von rechter Seite gibt oder Ähnliches, dass man das einfach das in viele Bereiche halt ausstrahlt. Also es ist einmal eine finanzielle Anstrengung, dann ist es aber natürlich auch emotional, dann strahlt sich das auf die Struktur aus der Radios. Also und da ist es halt auch so, dass es sehr unterschiedlich ist, wie die Strukturen in den Radios sind und das halt einfach verschiedene Auswirkungen halt haben kann. Und da ist es halt total wichtig, dass man einfach auf das Wissen der anderen Radios auch zurückgreifen kann, dass es da einen Austausch gibt und vielleicht auch auf eben Ressourcen, also ob das dann Anwälte sind oder Kontakte oder Informationen. Und denke ich, in einigen Radios auch so ist, dass es oft so ist, dass man nicht so vorbereitet ist, sondern oft sowas dann eintritt und dann man erstmal dasteht und denkt so, Gott, was machen wir jetzt? Und da ist es auf jeden Fall gut, dass es halt diese Vernetzungsstrukturen schon gibt. Aber ich denke auch, dass es wichtig wäre, sich eher, also noch mehr in diese vorbereitende Arbeit zu gehen und also sich mehr zu Szenarien zu überlegen, wie können wir reagieren, falls solche Fälle eintreten? wie gehen wir mit den Fällen um, die es schon gab? Also, dass es da vielleicht auch einfach nochmal wie so einen Überblick gibt, wie wurde das dann gehandhabt? Und oft ist es, oder manchmal ist es ja auch so, dass dann das auch nicht so gehandhabt wird oder Prozesse zum Beispiel nicht so ausgehen, wie man sich das vielleicht wünscht. Und dass man da einfach eine bessere Vorbereitung hat, um da halt einfach besser agieren zu können. Und das, denke ich, ist also auf der BFR-Ebene halt eben wichtig, da mehr für die Vernetzung auch noch zu tun irgendwie, ja.
Dann danke ich euch erstmal soweit und würde das Podium jetzt öffnen für das Publikum. Wenn ihr Anmerkungen und Fragen habt, Alex hat ein Saalmikrofon.
Unser Studio ist im Freiland in Potsdam, was ein großes selbstverwaltetes Objekt ist. Und da ist jetzt gerade so, dass von der AfD in Potsdam eine Anfrage vorliegt, wegen Selbstverteidigungskurse, die dort im Freiland gerade stattfinden oder stattgefunden haben. Und wie weit das nun linksextremistisch sei oder nicht und dass die Stadt nun ein Gutachten vom Verfassungsschutz zu Rate zieht und dass das Freiland, also dass der Trägerverein des Freilands nun eine Stellungnahme schreiben muss, wie weit sie dazu stehen, dass da antifaschistische Arbeit gemacht wird, was sie auch klar sagen, aber dass es schon bedrohlich ist, wenn so Vereine auf kommunaler Ebene angegriffen werden.
Ja, ich hätte noch mal eine Frage zu dieser vorbereitenden Arbeit, die du gerade genannt hast, Susan, weil ich habe jetzt noch nicht so eine konkrete Vorstellung und würde mich mal interessieren für die Beispiele, die es schon gab und was das irgendwie so alles konkret sein kann, worauf man sich da vorbereiten muss, Stichwort Unterlassungsklagen oder was auch immer da alles so vorkommen kann und wie dann schon bei den Beispielen, die es schon gab, damit umgegangen wurde.
Ich kenne mich nicht in allen Fällen aus. Also ich weiß, dass es eben Unterlassungsklagen gab, unter anderem auch bei uns im Radio, zu einzelnen Beiträgen, also bei uns bei einem Beitrag. Und dort wurde sich auf das Personenrecht bezogen. Also ich glaube, das ist eine Strategie, die halt oft gefahren wird, dass man halt sagt, meine Person wurde falsch dargestellt in dem Beitrag und das soll unterlassen werden, die Nennung meines Namens. Und bei uns war es dann so, dass der Prozess dann mit einem Vergleich geendet ist, was natürlich halt nicht so die ideale Lösung einfach ist. Und es aber da halt eben auch verschiedene Diskussionen gab, verschiedene Wissensstände und letztendlich ist auch wie die finanzielle Situation halt auch einfach eine Rolle spielt. Und die Überlegung war einfach, ob man einfach die Radios, in denen sowas schon vorgekommen ist, halt nochmal darum bittet, die Informationen, die sie halt dazu haben, wie sie damit umgegangen sind, halt, dass man das einfach nochmal bündelt. Auch schaut, wie ist das eben ausgegangen, ist man damit zufrieden oder nicht und was kann man halt tun und halt, um da einfach vielleicht auch wie eine Art Papier einfach zu entwickeln, dass man einfach eine Handreichung hat oder ein Infoblatt für die anderen Radios eben auch. Und genau, also so.
Vielleicht noch ein Beispiel aus Neumünster. Wir haben auch, also es geht gar nicht nur, dass es von der AfD ausgeht, sondern teilweise auch von Institutionen oder Orten, die sich dann mit einem schlechten Image irgendwie auseinandersetzen müssen. Bei uns gab es einen konkreten Fall, dass einem städtischen Einkaufszentrum ein Tattoo-Laden geöffnet hat mit offensichtlich Kontakten zu Rechten und zur Rocker-Szene. Wir haben darüber berichtet und haben auch die Center-Managerin interviewt, die dann eben im Anschluss zwar einer Veröffentlichung im Livestream zugestimmt hat, aber nicht der Veröffentlichung in der Audiothek. Also wir haben einerseits Andreas Speit interviewt zu dem Thema, der sich mit Rechtsextremismus gut auskennt und seine Aussagen, sie mit seinen Aussagen, sie konfrontiert und sie hat hinterher dann verlangt, dass das Interview eben nicht dauerhaft online stehen soll und da haben uns auch natürlich umgehört, einerseits bei unserer Medienanstalt, aber auch bei anderen freien Radios. Wir mussten das dann runternehmen, weil es in dem Fall keine Handhabe gab, weil es dauerhaft nicht online stehen sollte, weil es gibt halt Urheberrecht und Recht am eigenen Wort, also kritische Berichterstattung kann man zwar dann on-air machen oder dann im Livestream, aber dauerhaft, da haben viele dann eben Respekt, dass sowas in so einer Mediathek dauerhaft abrufbar ist. Also nochmal die Mediatheken zu stärken, dass das ganz wichtig ist, dass sowas auch mit Suchmaschinen auffindbar ist und im Bedarfsfall auch eine Recherchequelle darstellt, das, was man da sendet. Das beeindruckt dann manche doch schon. Und deswegen muss man sich gegen sowas dann eben wappnen und wenigstens ja, Unterstützung bekommen, wo man dann den Hinweis bekommt, ihr müsst euch darauf und darauf berufen oder wartet ab oder wie auch immer. Das sind so Hinweise, die ganz wichtig sind. Und in dem Fall gab es zumindest einen moralischen Support, dass eben auch jemand von Radio Dreieckland dann eben zumindest einen Kommentar unter diesen Beitrag, den wir dann rausnehmen mussten, dann eben geschrieben hat. Also sind so ein paar Sachen, die dann eben trotzdem wichtig sind, dass man nicht da ganz alleine damit steht. Und das kann ganz subtil sein. Also ne, Anfragen, die letztendlich die Struktur, wo Zeit gebunden wird, wo Ressourcen gebunden werden, wo vielleicht finanziell man mit juristischen Dingen irgendwie konfrontiert wird, mit denen man ja gar nichts zu tun haben will. Man will ja letztendlich ja, berichten und das Ganze eigentlich machen und man hat gar keine Ressourcen. Und das sind so subtilere Methoden, die eher auf uns zukommen werden, als dass man große Fördertöpfe dann in Frage stellt. Aber das kann langfristig eben genau das weitere Problem werden. Aber da ist es ganz wichtig, voneinander zu wissen, gibt es Präzedenzfälle, gibt es ja schon juristischen Beistand irgendwo, können wir einen Anwalt nehmen, der jetzt eben vielleicht mal nichts kostet, oder gibt es eine Rechtsberatung, die mal nichts kostet. Das wäre was, wo man sich dann immer wieder austauschen muss und das auch zurückgibt. Und dafür gibt es die Mailinglisten, wo die freien Radios verbunden sind und alle freien Radios sollten da eben auch mehr und mehr Leute aus ihren Radios damit auch dabei haben, die das mitlesen und in den Radios verbreiten. Das ist so ganz wichtig.
Ich würde vielleicht ganz kurz noch ein Beispiel, bevor ich dir das Mikrofon gebe, vielleicht noch als letztes Beispiel. Es gab vor kurzem auch den Fall, dass Coloradio einen Mitschnitt online gestellt hat von einem Vortrag aus dem Kulturbüro, wo dann ein offensichtlicher Neonazi ein Thema war und der dann einen Anwalt vorgeschickt hat und gesagt hat, das könne er nicht vertreten, weil in Minute 42 oder ähnliches wird gesagt, dass er mit seinen Kindern auf einem Neonazi-Festival war, er hat aber nur ein Kind. Und das war dann der Anlass, um zu sagen, dass hier Lüge verbreitet wird. Und tatsächlich ging es da relativ schnell, dass der Beitrag verschwunden ist, also aus dem Radio, freien Radionet genommen wurde. Und es durchaus in den Mailinglisten schon Dissens verspürbar war. Die Leute in Freiburg, Radio Dreieckland, die sehen das anders. Von daher würde ich da tatsächlich das als ein Thema möglicherweise in Rostock setzen, was da so ein Umgang ist, und vielleicht auch solche Fälle zu sammeln. Das erscheint mir da, dass man das eben nicht nur auf Mailinglisten kommentiert, dass dann jemand in Freiburg sagt, warum macht ihr das? Scheint mir an dem Beispiel ganz gut durchsprechbar zu sein. Aber das nur ein kleiner.
Was bedeutet das für den Umgang in der Redaktion, die ja oft auch ehrenamtlich ist, mit solchen Interviews? Weil es muss ja nicht sein, dass derjenige, der das Interview im freien Radio führt, das auch gut gemacht hat, wenn solche Angriffe kommen.
Also die Frage, ob das dann inhaltlich relevant überhaupt war, das rauszunehmen, oder?
Nein, die Frage ist, wie geht man damit um, dass die Leute beim freien Radio nicht unbedingt alle eine gute journalistische Qualität machen on air und deswegen halt auch angegriffen werden von außen. Oder der Angriff einfacher wird und damit aber die Struktur wieder belastet wird, dadurch, dass diese Angriffe kommen.
Also wirklich jetzt vom Gefühl her würde ich sagen, dass eine Redaktion da ja loyal dahinter stehen muss. Also und das glaube ich ja schon ganz andere, also Journalistinnen und Journalisten von ganz anderem Kaliber da erwischt hat, auf die eingehackt wird, ja. Was weiß ich, Frau Reschke, Frau Hayali und wie die alle heißen. Also die sind ja unter permanentem Dauerfeuer von rechts. Und deswegen, ja, also ich meine, das wie jetzt das Beispiel ist, ob er jetzt ein oder zwei Kinder hat, also ne, klar, und sowas wird sich dann aufgehangen, aber das, ich glaube, das Grundproblem, ich denke, am Ende haftet ja, das bin ich jetzt aber rechtlich auch in einer total ein gefährliches Halbwissen, aber haftet da ja auch nicht die Person, die das Interview durchgeführt hat, sondern derjenige, der es ausgestrahlt hat, und das ist ja dann das Radio.
Genau, du sagst, dass die Redaktion ja loyal dahinter stehen muss, was ich auch finde, aber dafür braucht es ja tatsächlich dann eine Redaktionsstruktur. Und wenn man diese Struktur hat, würde ich sagen schon, dass es dann auch sinnvoll ist zu überlegen, wie kann man selber halt sowas wie Sorgfalt oder so sich selbst auferlegen, einfach um keine Angriffsfläche zu bieten. So. Und das ist ja aber dann was ja, man auch selber auch unabhängig davon gut findet, also so wahrheitsgemäß und sorgfältig wie möglich halt zu berichten.
In dem Fall war es einfach eine Erschwerung konkreter kritischer Berichterstattung. Zumindest wurde sie nicht verhindert, aber zumindest im Nachgang erschwert, dass so eine Nachweise da sind. Also inhaltlich war da nichts anfechtbar, sondern es gibt halt ein Mitspracherecht. Und wenn jemand sagt, mein Image-Schaden ist mir wichtiger als irgendwie Medienfreiheit, dann gibt es so eine Meinung und man muss dagegen vorgehen, aber nur in dem Rahmen, die uns zur Verfügung stehen. Aber inhaltlich müssen wir natürlich bei der Ausbildung darauf achten, dass man nicht jetzt dazu zumindest so eine innere Schere aufbaut und sagt, nee, das traue ich mir nächstes Mal nicht zu. Also eigentlich soll das eher motivieren zu sagen, jetzt erst recht, immer wieder auch die Gegenseite hören und die Verantwortlichen hören. Also diese Grundregeln sollte man schon beachten und dann auch diejenigen konkret dazu kritisch zu befragen, sollte das nicht dazu führen. Das ist halt ganz wichtig. Und das hat sich bisher jetzt nicht so ergeben, aber es hat so ein paar Leute auch aufgeschreckt. Aha, okay, kritische Sachen. Und wir wurden auch gelobt dafür, dass wir dann eben auch den Finger in die Wunde legen. Und das führt sich auch dazu, dass da eben, es eher sozusagen 1-0 für uns ist, auch wenn wir in dem Fall vielleicht dann doch aus juristischen und finanziellen Gründen zu sagen, nee, wir können uns das jetzt erst nicht leisten, da noch das zu behaupten und dann vielleicht noch irgendwie einen Prozess und sowas anzustrengen. Aber im Rahmen der Möglichkeiten sollte das eher motivieren, da in der ähnlichen Weise weiter qualitativ natürlich die Leute nach ihrer Verantwortung zu fragen, die alle haben. Und wenn man so eine AfD verharmlost, dann muss man das von Anfang an sagen oder ne, irgendwie rechtsradikale Kreise Zugänge zu ermöglichen, die sie sonst nicht haben. Das ist halt, wo wir unsere Aufgabe sehen, dass das wichtig ist, nicht zu verschweigen.
Ja, Roman hier von Coloradio. Also dazu vielleicht gelingt es uns ja auf dem nächsten BFR-Treffen, eine Rechtshilfeinstanz irgendwie zu bilden und in die Wege zu leiten. Denn das wird uns sicherlich die nächsten Jahre so begleiten, wie die breiter wahrgenommenen großen Medien das schon die letzten 20 Jahre eigentlich begleitet. Also ohne eine Rechtshilfeinstanz werden wir es nicht aushalten. Das heißt, wir brauchen irgendwie gute Anwälte, die wir dauerhaft binden, und wir brauchen ein bisschen Geld, was wir auf den Haufen legen. Und ansonsten würde ich gerne noch mal ein kleines Stück zurückgehen. Erstmal noch mal ganz vielen Dank für die Einladung, für dieses Treffen hier an die Veranstalter. Und das, was ich mir von hier mitnehme, ist, wenn wir diese großen Treffen machen, BFR-Treffen und so weiter, ist immer so ein Anreiseproblem. Ne? Das ist die Leute, die irgendwo Radiosendung machen wollen, ihren Vereinsalltag irgendwie organisieren müssen, die kriegen es eigentlich kaum auf die Reihe. Und gerade vor dem Hintergrund, was auch ihr eben in Neumünster, ne? Das ist eben nicht die Kracherstadt, ne? Das ist nicht, wo sie alle hinkommen. Und das ist so ein Punkt, der mich auch ziemlich bewegt, was hier Sachsen angeht. Dieser ländliche Raum, wie man gerne so sagt, aber da sind Städte dabei mit 50.000 Einwohnern, 100.000 Einwohnern, die da irgendwie eigentlich von einem liberalen, medialen Zugang erstmal abgeschnitten sind. Und da in diese Richtung was weiterzumachen und sich dabei gegenseitig zu stärken in solchen kleinen Treffen, ich denke, das kann ein guter Weg sein, auch für die nächsten Jahre. Und da hatte ich auch einen ziemlich positiven Eindruck von dem, was der Martin da aus Oberösterreich erzählte, ne? Dass da irgendwie die Leute so ein bisschen näher aneinander zusammenrücken. Also ja. Und mir geht es da, glaube ich, gar nicht so sehr um Finanzierung und so weiter, sondern einfach, dass man sich gegenseitig wahrnimmt und sich programmatisch irgendwie auch gegenseitig ergänzen kann. Und das wäre noch so ein kleiner Appell, den ich gerne mit unterbringen würde. Freie Radios.net ist eine total coole Plattform und Korax schafft das perfekt, dort auch ihren Content reinzuwerfen. Wir schaffen das häufig nie so gut, aber wir sind nicht weniger interessant und die aus irgendeinem Hintertupfing auf diesem Globus was berichten, das ist nicht unnütz, sich das anzuhören, auch in den Metropolen.
Das wäre auf jeden Fall wichtig, dass die Botschaft mitgenommen wird, dass es mehr freie Radios braucht.
Also im ländlichen Raum in Sachsen, das wäre doch mal noch was.
Ich bin etwas später gekommen und hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie irgendwas rausquatsche, was eh schon vor einer Stunde gesagt wurde. Nochmal zu den Sachen mit Rechtshilfefonds auf BFR-Ebene und sozusagen einfach dieser realen Gefahr, dass ja einfach doch etliche freie Radios dann doch stärker auf öffentlichen Geld aufgebaut sind als auf Mitgliederbeiträgen. Und ich meine, das ist ja eine Diskussion, die im freien Radiokontext eigentlich von Anfang an immer geführt wurde, diese Frage, wie angreifbar sind freie Radios, mit wie wenig Händen können einfach die Ressourcen abgedreht werden. Und insofern weiß ich jetzt nicht, ob ihr das nicht vorhin eh schon diskutiert habt, dass wenn sowas wie der BFR jetzt mal einen Rechtshilfefonds einrichten würde, dass so etwas von den freien Radios und vom BFR massiv auch nochmal beworben wird vor Ort und zwar wirklich nochmal als so ein Ding, hier, wir sind eigentlich die einzigen Kräfte, wir werden zu Recht angegriffen von den Nazis und bitte, bitte werdet Fördermitglieder, damit uns der Hahn nicht zugedreht wird. Also, dass man einfach auf so einer Ebene vielleicht nochmal versucht, auch stärker eine Kampagne in die Richtung zu machen, weil letzten Endes sind die Teile ja auf dem flachen Land, jetzt mal so in Anführungszeichen gesagt, so die einzigen Orte, wo sich eben was kristallisieren kann.
Mich beschäftigt auch noch mal so ein bisschen die Frage der Einbindung der Leute oder der Gewinnung der Leute. Stefan hat vorhin ja schon so ein bisschen gesagt, das bleibt immer Aufgabe, auf Leute und Initiativen zuzugehen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, also gerade an so einer Radio Blau Leipzig bin ich auch her. In Leipzig passiert ja eigentlich wahnsinnig viel an Initiativen und Sachen, die wachsen. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass da immer wieder neue Gruppen und Sachen entstehen, die überhaupt keinen Bezug zu Radio Blau zum Beispiel haben. Und also von dem, auch von der Frage des Generationenwechsels, ich fand, dass man schon so ein bisschen merken konnte, es gab diesen Moment, wo wir mehr Stunden gekriegt haben. Da hatte man das Gefühl, alle, die irgendwie ein bisschen aktiv in der Stadt sind, wollen dann auch irgendwie daran teilhaben und Radio machen, so ein bisschen mit Verzögerung. Und dann sind die ersten Leute weggegangen, es haben beruflich haben sich Sachen geändert, familiär keine Zeit mehr. Und dass das schon so ein Problem ist, die Leute auch immer wieder neu zu gewinnen oder eine ganz schön harte Aufgabe, die nicht immer gestemmt wird. Gut, auch ein bisschen natürlich immer damit zu kämpfen ist auch, ist Radio überhaupt noch ein zeitgemäßes Medium? Also manchmal entstehen auch irgendwie, kommen neue Gruppen, die fangen an, Podcasts zu machen und die gehen vielleicht noch einmal zum Plenum, aber eigentlich ist denen alles viel zu kompliziert und zu voraussetzungsvoll schon in so einem freien Radio. Und da, glaube ich, muss man noch mehr Anstrengungen vielleicht machen. Und das fällt schon in einer Stadt wie Leipzig auf. Und ich glaube, dass dann, wenn man jetzt denkt, man will in Zwickau was initiieren oder so, das ist noch mal viel mehr die Frage, warum sollen Leute, also dieses erstmal zu vermitteln, was die Qualität eigentlich von freiem Radio sein könnte und wieso sie dort aufgehoben sind und noch mehr von ihrer knappen Zeit dort rein investieren sollen. Ich glaube, das ist ganz schwer an ganz vielen Punkten.
Also da kann ich nur zu ergänzen, dass es wichtig ist, für die dieses Radio machen, immer wieder zu zeigen, welche Qualitäten das hat, welche Reichweite das hat, auch sich den neuen Medienbedingungen anzupassen, in gewisser Weise, auch wenn man mit Facebook und Twitter vielleicht ein paar Probleme hat, aber dort eben diese Inhalte auch reinzubringen, vielleicht eben auch dezentrale Netzwerke, nicht kommerzielle Netzwerke auch mitzunutzen. Aber dort sind einfach die Leute heute unterwegs und wenn wir irgendwie 30, 40 Jahre in die Zukunft gucken, kann das eben komplett internetbasiert sein. Und das ist eben so die Sache, wenn wir nicht frühzeitig das mitdenken. Deswegen, also wir haben jetzt komplett im Internet angefangen und haben sicher eine andere Sicht darauf als ein Radio, was auf OKW gestartet ist. Also haben wir ein bisschen andere Voraussetzungen. Also wir kündigen jede Sendung an Und wir versuchen ganz viel nachhörbar zu machen und das auch teilbar in den sozialen Netzwerken unterzubringen, so dass es relativ niederschwellig anhörbar ist, aber auch gleichzeitig geteilt werden kann, weil dann erreicht das manchmal, so über unsere Audiothek erreichen wir manchmal mehr als im Livestream. Und deswegen ist das eben so nicht zu unterschätzen, dass das mitgedacht werden muss, sich auch ja, diesen Werkzeugen zu bedienen, was eigentlich voraussetzt, dass es eigentlich in jedem freien Radio auch eine Online-Redaktion bräuchte, die Radiomacher mitbegleitet und die Inhalte relativ zeitnah und in der Form, also relativ niederschwellig, auch visualisiert. Also ein Foto dazu ist halt ziemlich wichtig, dann irgendwie das auch online zu stellen. Und das könnte ein Weg sein, um so eine neuen Initiativen, die teilweise komplett im Internet unterwegs sind, medial, die dann auch mitzunehmen und die merken, okay, da gibt es noch eine ganz andere Öffentlichkeit, wir erreichen darüber ganz andere Leute darüber und haben ganz andere Reichweiten. Und wenn die dann merken, wenn sie einmal das ausprobiert haben und auch regelmäßig Sendungen gemacht haben, also wenn sie schon einen Podcast hinbekommen, dann kriegen sie auch eine Radiosendung hin und dann auch Reaktionen sich einstellen, weil dann eben Leute kommen vielleicht aufgrund dessen, dass man mal auf UKW gesendet hat, dann wäre das, glaube ich, so ein Schlüsselerlebnis, die man dann aber erstmal schaffen muss. Also man muss sie reinholen, eventuell dann auch annehmen, damit sie es dann nicht im Radio produzieren, aber sie dann relativ früh einbinden und sagen, okay, ihr müsst dann aber wenigstens auch einmal zu so einer Sitzung kommen, wo man organisatorisch was bespricht, aber dann eine Regelmäßigkeit hinzubekommen oder eben das Radio mitzudenken, da muss man auf die zugehen und die Ressourcen gibt es ja meistens nicht. Die Leute kommen ja eigentlich aus eigener Motivation. Um das umzudrehen, muss man ab und zu mal wieder auf die zugehen oder den Zettel in die Hand drücken und sagen, hier, es gibt noch das Radio.
Ja, ich glaube, es gibt da zwei Aspekte. Ne? Zum einen dieses, dass die Sendungsmachenden selbst auch immer die anderen ein Stück weit mitbedenken müssen. Also, dass wenn jemand Neues kommt, man sagt, okay, hier, das, ich kann mir jetzt vorstellen, dir dann da auch ein bisschen Support zu geben oder so oder einfach auch Feedback zu geben. Also ich glaube, das ist auch was wenig, zum Beispiel bei uns ist es so wenig, bei uns passiert. Es gibt dann einmal in der Vollversammlung, wird dann gesagt, okay, welche Sendung habt ihr das letzte Mal gehört? Da tauchen immer wieder dieselben Sendungen auf, weil immer dieselben Leute bei der Vollversammlung sind. Manchmal ist es auch anders und ich finde das Tool auch ganz gut, aber dass man das auch mal versucht, persönlich zu machen. Und ich sehe ja dann manchmal Sendungsmachende zufällig auch, weil ich ja da quasi unten drunter auch arbeite unterm Radio und dann suche ich schon auch mit manchen Leuten das Gespräch, merke aber, dass viele halt dann wirklich immer nur so auch um ihren Zirkel letztendlich kreisen und das finde ich so ein bisschen schade, weil für mich ist gerade freies Radio halt dieses Netzwerkding mit anderen Radios, mit den anderen Sendungsmachenden und das ist eigentlich was, wo man immer irgendwie dranbleiben muss, auch wenn das so ein Stück weit vielleicht auch anstrengend ist oder Zeitfrist und die andere Sache ist, dass man sozusagen auch in seiner Community, so wie du es jetzt sagst, ne, wenn es da irgendwie Gruppeninitiativen gibt, dass man das halt auch dahin trägt, dass man auch sagt, ja, ich mache da jetzt da und da was und halt überlegt, wem könnte das jetzt noch nutzen oder wem erzähle ich denn davon jetzt auch, dass man da nicht so ein Herrschaftswissen hat, wie ich bin jetzt beim Radio und ne, also das, glaube ich, passiert halt auch öfter mal, ne.
Ich würde sagen, wenn es jetzt nicht unmittelbar anschließend daran noch Anmerkungen gibt, dass wir jetzt erstmal Mittagspause machen. Es würde dann 13 Uhr weitergehen, wo es dann eben um die Begriffe Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit gehen wird. Und ansonsten, genau, wenn alles gut gegangen ist, würde es jetzt was zum Mittagessen geben.